Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast für gute Berggeschichten. Ob heute alle Geschichten gut ausgehen, das werden wir dann wahrscheinlich von unserem Gast noch hören. Fangen wir aber direkt erstmal von vorn an. Mit mir am Mikrofon ist wie immer der Michi. Servus Michi.
Hallo.
Und unser heutiger Gast ist Stefan Blochum. Der ist für uns heute das Sprachrohr der Bergwacht Bayern. Und da werden wir einige Fragen zu ihm, zur Bergwacht und überhaupt seinem ganzen Berufsfeld haben. Servus Stefan.
Ja, servus miteinander.
Stefan, jetzt habe ich schon gesagt, zu dir als Person, wenn man das jetzt einfach mal so auflistet, dann können wir da wahrscheinlich schon einen eigenen Podcast machen. Alpinist, Heli-Guide, Familienvater, Bergführer, Bergführer-Ausbilder, Bergführer-Prüfer, Bergwacht, Bergwacht-Ausbilder, Ausbildungsleiter und. Sollen wir einen kleinen Streifzug durch dein Leben machen einmal?
Ja, das war jetzt ziemlich viel Berg und Ausbilder. Ja, man kann ja schon sagen, mein Leben ist schon sehr berglastig, was ja nicht so ganz verkehrt ist. Streifzug, ja, gestartet, also für heutige Verhältnisse relativ spät. Ich habe erst mit 16 angefangen zum Klettern, mit dem Eintritt in die Bergwacht. Also ich bin übers Skifahren in die Bergwacht gekommen und da habe ich dann das Klettern gelernt und das hat sich dann halt so aufgebaut. Ja, Bergretter, dann Bergwacht-Ausbilder und irgendwann kam dann neben meinem beruflichen Studium zum Lehrer, kam dann der Bergführer dazu und die zwei Jobs, die habe ich dann ein bisschen gemischt in meiner Vergangenheit. Also war zeitlang Lehrer, zeitlang Bergführer, dann wieder Lehrer, dann wieder Bergführer und jetzt...
Da liegt das Prüfungswesen schon im Blut.
Ja, mit negativen Erfahrungen. Ja, und ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt, wenn ich beim Prüfen bin, machen wir das ein bisschen entspannter. Und
negative Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit oder aus der eigenen Bergwacht?
Ja, sicher, das hat ja jeder, gell. Also, aber man kann ja aus der eigenen Schulzeit auch die positiven Sachen mitnehmen und das dann so umsetzen im späteren Leben.
Aber du warst ja dann auch lange Zeit Heli-Guide oder Heli-Begleitung in Kanada.
Ja, also nach meiner Bergführerausbildung und nach meinem Lehramtsreferendariat habe ich das in Kanada angefangen und oder den Job bekommen. Und da war ich dann insgesamt 9 Jahre beim Heliskiing.
Bei dem größten Anbieter da, CMH, oder?
Und ja, beim größten Anbieter in Kanada, CMH, also schon das war der erste Anbieter weltweit von Heliskiing Touren. Und da war ich dann 6 Jahre als normaler Bergführer und 3 Jahre als zweiter Area oder Lodge Manager.
Ich muss es einfach fragen, wie kriegt man so einen Job?
Bewerben.
Also wirklich ganz, ganz Otto normal?
Ja, ich habe ganz normale Bewerbung geschrieben nach Kanada. Und der damalige Operation Manager, der war dann auf dem Bergführer-Skirennen in Chamonix. Da hat das Bewerbungsgespräch stattgefunden. Und dann habe ich anscheinend Glück gehabt und habe den Job bekommen.
Und dann hast du dort fest gewohnt, 9 Jahre? Oder warst du nur für die Saison dort? Oder wie sah das aus?
Ja, 6 Jahre lang war ich nur für die Wintersaison in Kanada. Also von November bis in April. Und 3 Jahre war ich komplett drüben als eben da als Lodge Manager oder als zweiter Lodge Manager. Ja.
Ist dann schwer zurückzukommen?
Ja, also bei uns war das dann familiär wegen einem Krankheitsfall und es war schon schwer, weil die Weite und die Freiheit, die man da drüben leben und spüren kann, die findet man natürlich jetzt bei uns mit unseren Hotspots quer durch die Alpen nicht ganz so.
Und die Skihänge sind wahrscheinlich auch nicht ganz vergleichbar.
Ja, also ein paar Tage im Winter, wenn man Zeit hat und sich die Tage rauspicken kann, dann hat man ein kanadisches Gefühl beim Skifahren. Ja. Aber das hat man natürlich in Kanada öfters.
Das Kanada, ja, das glaube ich sofort. So, und dann zurück. Und wann begann dann quasi dieses wirkliche, oder was heißt wirkliche, Bergwachtleben? Nicht nur Mitglied zu sein, sondern dein wirklicher, ja, Beruf bei der Bergwacht.
Das war vor 6 Jahren. Da hat mein Vorgänger, der Herbert Streibel, hat aufgehört, also der ist in Rente gegangen und hat mir für den Herbert einen Nachfolger gesucht und ja, wie bei einem anderen Job, beworben. Bewerbungsgespräch, Glück gehabt und die Stelle bekommen.
Und wir haben es vorher schon kurz gehabt, du bist, ich glaube, dein Titel heißt mehr oder weniger Ausbildungsleiter, Bergwacht, oder?
Ja, ganz offiziell ist es der Referent Ausbildung.
Ja.
Und in diesem Begriff, da sammeln sich natürlich einige Aufgaben.
Und du hast eine Teilzeitstelle, glaube ich, oder?
Das könnte man jetzt meinen und es wäre für mich sehr gut, aber im Moment ist es Vollzeit. Aber die Bergwacht Bayern arbeitet daran, dass wir da eine zweite Stelle schaffen und ab nächstes Jahr sieht es da richtig gut aus und dann wird der Blochum Stefan auf eine Teilzeitstelle gehen und noch mehr Berg führen.
Sehr gut. Ich glaube, da sind wir auch schon so bei Bergwacht Basics. Also ist es ein Beruf oder eigentlich Ehrenamt oder beides oder je nachdem, wie ich es mir aussuche oder wie Stellen verfügbar sind?
Also die Bergrettung, also alle Tätigkeiten in der Bergwacht, was mit Bergrettung zu tun hat, ist ehrenamtlich.
Okay.
24/7, 365 Tage im Jahr basiert es aufs Ehrenamt. Wir haben jetzt natürlich hier in Tölz beim Land Bayern und auch in den Regionen haben wir hauptamtliche Mitarbeiter. Anders wäre das Ganze auch nicht zu stemmen. Also diese Arbeit, die in der Landesgeschäftsstelle oder in den Regionalgeschäftsstellen gemacht wird, die unterstützt die Bergwachten draußen, die Bergwachtbereitschaften, damit die Bergwachtbereitschaften sich auf interne Ausbildung beziehungsweise eigentlich aufs Retten fokussieren können.
Okay. Das heißt, also wirklich nur aus Neugier, du selber bist gar nicht am Retten oder in der Bergrettung tätig oder trotzdem auch noch zu deinem Job ehrenamtlich wieder dazu.
Ja, richtig. Also zusätzlich zu meinem Job bin ich ehrenamtlich bei der Bergwacht als Retter unterwegs, so wie jeder andere auch. Okay. Der Bäcker, der Lehrer, der Kfz-Mechaniker, ja. Der Zimmerer. Der Zimmerer geht von seiner Baustelle weg in den Einsatz und ich gehe von meinem Homeoffice oder PC weg, ja, zum Einsatz und mache das ganz normal wie jeder andere auch. Ja, das ist schon wichtig, dass derjenige, der für die Ausbildung der Bodenrettung, der Luftrettung,
ja,
zuständig ist, dass der auch noch selber rettet und an der Basis arbeitet, weil sonst hätte man dann irgendwann eine Entkopplung und das wäre nicht befriedigend.
Ja. An welchem Standort bist du da?
Ich bin in Füssen.
In Füssen. Mhm. Weil hier sitzen wir jetzt in Tölz, oder?
Ja.
Und ja, das ist auch ein ganz besonderer Fleck, an dem wir jetzt hier sitzen. Was ist hier besonders? Es ist nicht nur eine normale Bergwacht-Einsatzzentrale, sondern was haben wir hier noch?
Ja, hier haben wir das Simulationsgebäude. Also das Zentrum für Sicherheit und Ausbildung der Bergwacht Bayern. Und hier in dieser Simulationshalle können wir unterschiedliche Bergrettungsszenarien in der Luft- und Bodenrettung trainieren.
Also für alle, die das jetzt logischerweise nicht sehen können oder vielleicht auch in ihrem Leben nicht sehen werden, ich sage jetzt mal überspitzt, das ist eine Halle, überdachtes Fußballfeld, annähernd. Da hängen diverse Helikopter, Karossen oder Attrappen drin. Es gibt eine Seilbahn, es gibt Gondeln, es gibt Liftstützen, es gibt ein Haus, es gibt Kletterwände, es gibt Baumstämme und. Liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man das trainieren muss. Aber wer kam denn auf diese grandiose Idee, diese Halle oder so eine Trainingsumgebung zu schaffen?
Das war der vormalige Geschäftsführer Gerhard Opperer. Und das war dermaßen ein Visionär, dass der Gerhard hat sich das in den Kopf gesetzt, hat es durchgezogen gegen breite Widerstände damals. Das war zur damaligen Zeit so aus dieser Welt, das hat man sich nicht vorstellen können. Ja. Aber der Gerhard, der war einfach visionär und jetzt steht die Halle da. Und wir sind da sehr, sehr glücklich damit, weil in dieser Halle, da können wir also speziell die Luftrettung dermaßen gut trainieren, dass die Grundsätze bewegen am Hubschrauber, im Hubschrauber, Winde rauf, Winde runter, in unterschiedliche Geländeformen super umgesetzt werden können.
Und es ist jetzt auch, glaube ich, so, dass Stand jetzt ist die Halle einzigartig weltweit, oder?
Richtig, die ist Stand jetzt einzigartig. Es sind ein paar Projekte am Laufen, also es wird auch schon gebaut. In Südengland, in China und eventuell in Zukunft auch Down Under in Australien.
Und auch hier ist es ja so, dass ihr ja wirklich internationale Gäste habt, die hier zum Trainieren herkommen. Als wir in die Halle reingekommen sind, sind uns Australier begegnet und so Exoten wie Menschen aus Regensburg. Also das war Wahnsinn, was hier wirklich alles vertreten ist, weil es eben günstiger ist, trotz dieser ganzen Distanz hierher zu kommen, hier zu trainieren, als zu sagen, okay, wir simulieren das vor Ort, weil ich bräuchte einen Hubschrauber, ich brauche Menschen, einen Rettungssanitäter etc. pp., um das zu trainieren.
Ja, also eine Hubschrauberstunde ist teuer, je nach Modell. Es geht in die Tausende von Euro. Hierherin ist das Training wetterunabhängig. Und ich bin in einer Umgebung unterwegs, wo auch Fehler gemacht werden können und dürfen. Mhm. Ja. Das geht am Realhubschrauber nicht so. Und die Grundausbildung hier hat den großen Vorteil, wir dürfen Fehler machen, wir können Dinge wiederholen und wir sind unabhängig. Und somit kommen natürlich aus ganz Europa Rettungsorganisationen oder eben auch aus außereuropäischen Ländern. Die meisten Nutzer von dieser Halle kommen allerdings wirklich aus Bayern. Also die Blaulichtorganisationen, alle, die mit Hubschrauber unterwegs sind, plus Polizei und diverse Sondereinsatzgruppen.
Okay, also es können auch, salopp gesagt, Bergfremde, also das THW, Polizei, wie du gesagt hast, auch zum Trainieren, Üben kommen, weil die halt dann vielleicht nicht die Bergsituation nehmen, sondern einfach nur das Hubschraubertraining.
Ja, richtig. Also alle Organisationen in Bayern, die mit Hubschrauber retten und sich bewegen, also öffentliche Organisationen, die kommen hier zum Trainieren.
Jetzt geht es hier viel um Hubschrauber und bei der Bergwacht vielleicht auch ab und zu mal um Hubschrauber. Und du warst als Guide auch mit dem Hubschrauber unterwegs. Bringt dir deine Erfahrung als Heli-Guide hier auch was für den Betrieb in der Bergwacht und für die Bedürfnisse da?
Ja, also in meiner Zeit als Heli-Guide habe ich gelernt, dass ich mich langsam am Hubschrauber bewege. Das ist gut für den Piloten und gut für die Gäste, beziehungsweise beim Retten natürlich für alle anderen, die involviert sind. Also wenn man nicht hektisch ist. Was mir das Heliskiing gebracht hat, ich kann relativ gut einschätzen, in was für Wetterverhältnisse noch geflogen werden kann. Da tue ich mir dann bei so wetterproblematischen Einsätzen ein bisschen leichter in der Einschätzung, ob das jetzt noch gehen kann für einen Piloten oder ob wir es gleich abblasen müssen.
Aber ist so eine Hubschrauberrettung nicht eher so, sage ich jetzt mal, der Spezialfall, was natürlich schon auch heißt, dass ich den Spezialfall besonders trainieren muss. Aber der normale Rettungseinsatz ist doch, also als, für mich jetzt als Unwissender, ich habe mich verlaufen, ich komme im Klettersteig nicht mehr von A nach B, holt's mich da raus, da komme ich ja nicht jedes Mal mit dem Hubschrauber direkt an, oder? Und deswegen habe ich die leichten Dinge, die ich weniger trainieren muss, weil ich die am Berg, ne, vielleicht nicht in der Ernstsituation trainiere, aber die Spezialdinger, die mache ich hier.
Ja, richtig. Also die Spezialdinger, die kann man hier sehr gut trainieren. Hubschrauber und abgesehen davon Seilbahnevakuierung, Rettung von Gleitschirmfliegern aus Bäumen, Rettung aus Klettersteig, sei er jetzt verletzt oder nur blockiert oder sogar in der Höhle. Und für 6 Wochen im Jahr haben wir Wasser im Wasserbecken, da kann man dann die Wasserrettung noch gefahrenfrei umsetzen.
Wie das Kolosseum. Circus so, Maximus ja. Enthält.
Brot und Spiele.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu deinem Job. Jetzt ist hier dieses Zentrum. Bist du hier auch involviert? Weil hier die Ausbildung eben vor allem oder ein Teil der Ausbildung hier stattfindet und als Ausbildungsleiter bist du dann hier involviert? Oder wie sieht dein Job aus? Hat das mit der Halle hier viel zu tun?
Also wir haben hier in der Halle ein Betriebsteam und das Betriebsteam führt die Ausbildungen durch. Jetzt egal, ob das jetzt Bergwacht ist, Polizei, ADAC, DRF oder Höhenretter von der Feuerwehr. Die Ausbilder stellen mir dann in unterschiedlicher Anzahl und je nach Bedarf. Und mein Job, der ist mehr fokussiert auf Konzeptionen, was man für Inhalte macht. Und sehr speziell bei der Luftretterausbildung, da bin ich dann hundertprozentig involviert. Aber die Umsetzung, das macht dann unser Betriebsteam. Ja, zeitlich wäre es sogar nicht möglich, wenn ich dann hier noch wöchentlich ein Training durchführen dürfte.
Also das heißt, du schreibst das Handbuch, die Grundlagen, legst die Grundlagen für die genau. Ausbildungen und Trainings, ja. Die dann hier abgehalten werden.
Und da haben wir auch wieder ein Team, also ein Notfallmediziner, Bodenretterausbilder und in diesem Team basteln wir dann diese Szenarien und Trainingsabläufe.
Gibt's da eine grobe Zahl, wie viele von diesen Rettungseinsätzen, wirklich also komplexe Rettungseinsätze mit Hubschraubern passieren denn im Jahr?
Also Zahlen.
Mal Daumen.
Zahlen habe ich jetzt keine im Kopf, muss ich ehrlich sagen.
Aber sind es 5, 50 oder 500?
Hubschraubereinsätze?
Ja, also von der wirklich so von der Bergwacht, wo man sagt, ja, uff.
Das sind eher 500.
Eher 500, ja. Also das ist schon relativ häufig.
Also da müsst ihr jetzt wirklich nachschauen. Jetzt hast du mich erwischt.
Ja, das wollte ich gar nicht, sondern einfach nur wirklich so, dass man auch mal dafür ein Gefühl kriegt, dass man sagt, ja komm, die zweimal, wo die im Jahr rausfliegen, da muss man doch nicht das ganze Jahr trainieren. Sondern, dass man wirklich sagt, das hat schon eine Relevanz und Häufigkeit und es geht ja auch nicht nur um die drei Berge, die um die Haustür rum sind.
Na, also wir haben viele Bereitschaften, die relativ viel mit Hubschrauber machen müssen, einfach um die Distanzen zurückzulegen. Berchtesgaden, Ramsau, Garmisch, Greinau, Oberstdorf. Das sind hubschrauberlastige Bergwachtbereitschaften. Und diese Einsätze, die müssen wir trainieren, also die Hubschraubereinsätze müssen wir trainieren, weil gerade beim Hubschrauber, da haben wir keinen Puffer. Da sind die Konsequenzen halt relativ hoch, wenn eine Kleinigkeit dazwischen kommt. Und deswegen haben wir da so auch einen Fokus drauf.
Ja, und spannend stelle ich mir irgendwie auch die Situation vor, weil Hubschrauber und Pilot, die können nicht der Bergwacht, oder? Das sind ja externe, mehr oder weniger, also aus Bergwachtsicht. Und dann kommen die zusammen mit einem Team an ehrenamtlichen Leuten, die sie vielleicht noch nie gesehen haben, oder? Oder stelle ich mir das richtig vor?
Das ist richtig, ja. Genau. Das ist auch nicht so ganz einfach. Wir haben jetzt auf diese Situation hat die Bergwacht ganz gut reagiert. Wir haben in Bayern einen Fachbeirat Luftrettung. Da sind alle Betreiber versammelt. Alle Hubschrauberbetreiber und die Blaulichtorganisationen, die Hubschrauberrettung durchführen. Also Wasserwacht, DLRG und die Bergwacht. Und in diesem Fachbeirat haben wir eine Standardisierungsgruppe etabliert. Und in der Standardisierungsgruppe werden die Verfahren, die einzelnen Verfahren, Handzeichen, Ausrüstung, wie der Name sagt, standardisiert. Und somit können wir sicherstellen, dass alle, die in Bayern in der Luftrettung tätig sind, dasselbe machen, dasselbe Wording haben. Und somit kann der Hubschrauberbetreiber sicher sein, egal was, wer jetzt da am Landeplatz steht, was der für Farbe hat. Die Handzeichen sind gleich, die Verfahren sind gleich, die Ausrüstung ist gleich.
Okay, ja. Ja, und dann kann man erfolgreich auf Einsätze gehen, gemeinsam.
Richtig, genau.
Ja. Und das ist ja dann auch, was letzten Endes diese Halle oder diese Trainingsmöglichkeit doch liefert, dieses Learning by Doing, Mechanismen wirklich verankern. Weil früher habe ich es halt im Handbuch gelesen, in der Hoffnung, dass ich es an Tag X genauso mache, wie ich es mal gelesen habe, oder? Und jetzt kann ich es eintüten oder mir einbläuen.
Ja, das ist ja der große Vorteil. Also jetzt sind wir unabhängig, jetzt können wir trainieren ohne Hubschrauber, können die Verfahren trainieren mit Fehlermöglichkeiten und dann das Ganze natürlich in einem Echtflugtraining umsetzen. Das ist ja auch wichtig, dass man trotzdem dann trotz dieser genialen Möglichkeit hier ein Echtflugtraining draufsetzt. Weil zum Beispiel Downwash vom Rotor, das können wir jetzt in der Halle so nicht umsetzen. Und in dem Zug schaffen wir dann eine hohe Qualität durch diese Grundausbildung oder diese wiederkehrende Fortbildung da herin plus dem Echtflugtraining plus unseren Einsätzen draußen.
Erstaunlich, dass du dann vorher trotzdem gesagt hast, dass es Widerstände gegen die Halle, also in der Ideenfindung gab, weil ich will um Gottes Willen auch gar nicht politisch werden. Ich glaube, dass das Ganze alles wahnsinnig viel Geld gekostet hat, dass es Platz braucht, aber rein von der Logik ist es doch eigentlich überhaupt nicht zu diskutieren.
Das stimmt und im Rückblick diskutiert man es auch nicht mehr.
Okay, immerhin.
Und jetzt soll es, glaube ich, sogar erweitert werden, mehr oder weniger, oder? Beziehungsweise es gibt, glaube ich, klar, es hat jetzt mit der Halle erstmal vielleicht gar nicht so viel zu tun, oder? Aber es soll, glaube ich, einen Neubau geben hier nebendran.
Ja, nach langer Planung setzt man jetzt einen Neubau um. Jetzt nicht der zweite Halle, auch nicht einen dritten oder vierten Hubschrauber, ja, sondern es gibt jetzt ein Gebäude, es gibt ein Zentrum für alpine Sicherheit. Und bis jetzt ist die Bergwacht Bayern in Containern untergebracht. Ist ein bisschen schwierig, weil wir aufeinander drauf sitzen und die Arbeitsverhältnisse sind jetzt nicht so ganz leicht. Im Sommer ist es heiß, dafür ist es im Winter kalt. Und mit dem neuen Gebäude haben wir mal das Problem gelöst. Und das ist ja eigentlich das, warum wir auf das Gebäude so scharf sind. Es soll ein Zentrum werden für alpine Sicherheit als Treffpunkt von unterschiedlichen Betreibern, Organisationen zum Gedankenaustausch, zur Ideenentwicklung. Und für das brauchen wir das Gebäude.
Das heißt, hier kommt noch prominente Mitbewohner.
Ja, der Lawinenwarndienst wird dann hier einziehen. Der ist dann auch näher an den Bergen, nicht mehr in München, sondern halt direkt da. Und wir versprechen uns da sehr gute Synergie. Bis jetzt haben wir auch schon eine sehr gute Zusammenarbeit, aber es ist dann eine andere Nummer, wenn man einen Raum weitergeht und den Ball spielt.
Alles unter einem Dach macht durchweg Sinn.
Hey, jetzt haben wir irgendwie über diese Halle schon einige Worte verloren. Das macht irgendwie auch Sinn, oder? Wenn man reinkommt, springt einen das gleiche an. Also muss man, wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal googeln. Ich glaube, man findet ein paar Bilder. Das ist wirklich beeindruckend. Aber ich fände es auch spannend, noch mehr zu erfahren über die Bergwacht. Also wie wird man Bergwachtler?
Also man muss als Grundvoraussetzung muss man mitbringen, dass man gut skifährt und gut klettern beziehungsweise sich im alpinen Gelände abseits der Wege kompetent sicher bewegen kann. Und dann braucht man halt die Bereitschaft, da Freizeit reinzuhängen. Ja, also die Ausbildung, die ist anspruchsvoll, die braucht Zeit. Und der Bergwachtdienst, der braucht natürlich auch Zeit. Also die Bergwacht hat 24/7, 365 Tage im Jahr, werden sämtliche Bereiche der Bayerischen Alpen abgedeckt und teilweise auch im Mittelgebirge. Es kostet Zeit, der Dienstplan muss gefüllt werden, aber wer das mitbringt, der wird dann auch zumindest vom Kopf her belohnt.
Aber ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich schon mal draußen im Gebirge war und mich irgendwie fortbewegen kann, das als theoretische Qualifikation reicht? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel einbildest, du würdest gerne Bergführer werden, ja, kann man mal versuchen. Da hat es ja ordentlich schon davor, was man mitbringen muss. Das wäre in der Theorie bei der Bergwacht nicht so streng reglementiert.
Doch, also wir haben Eingangsprüfungen, Winter und Sommer.
Okay.
Ja, also da werden die skitechnischen Fertigkeiten werden überprüft und im Sommer dann die klettertechnischen beziehungsweise das berggierische.
Ah, okay, also dann nützt mir die goldene Wandernadel von Bayerisch Zell erstmal nichts.
Na, die ist nett, aber...
Okay, gut. Ist, andere Frage vielleicht blöd, aber ist die Bezeichnung Bergwachtler eigentlich okay oder ist es einfach so umgangssprachlich und der Bergwachtler selber findet es gar nicht so toll, dass er der Bergwachtler ist? Ich höre gleich auf, das Wort zu sagen.
Nein, ich glaube, dass wir uns schon als Bergwachtler identifizieren.
Ja?
Ja.
Okay.
Also ich schon.
Und gibt's da genug Leute, die Lust auf dieses Ehrenamt haben? Habt ihr Nachwuchsprobleme oder habt ihr genug Leute?
Also wir haben im Moment keine Nachwuchsprobleme. Manche Bereitschaften, also das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Manche Bereitschaften, ja, mal mehr und mal weniger. Was schwierig ist, ist den Dienstplan zu füllen, damit dann eben diese 24 Stunden, 7 Tage die Woche genügend Bergwachtler für den Dienst auch abzurufen sind.
Ich glaube, diese Abrufbarkeit, ist die nicht sogar gesetzlich geregelt? Ich hatte meinen Kollegen in einer Firma, der hat so einen Pieper gehabt und also der Arbeitgeber, muss der den gehen lassen?
Er muss ihn nicht gehen lassen. Also zum Beispiel, der Polizist kann nicht aus seinem Dienst raus, um dann einen Bergwachteinsatz zu machen. Das geht nicht. Aber in Absprache mit den Arbeitgebern funktioniert das meistens sehr, sehr gut. Und wenn jetzt ein Kollege mal 2 Stunden nicht weg kann, ja, dann muss man das halt untereinander regeln. Aber die Absprachen, die funktionieren auch sehr, sehr gut normalerweise.
Aber habe ich gerade durchs Zuhören was gelernt? Es gibt trotz dieser Abrufbarkeit eine Art Plan, dass ich Bescheid weiß, innerhalb der nächsten 6 Stunden könnte ich abgerufen werden und es ist nicht völlig überraschend für mich, dass jetzt mein Pieper klingelt und ich muss los.
Das ist ja richtig, ja.
Ah, okay. Ich habe wirklich gedacht, jetzt gerade beim Duschen, piep, piep, los geht's. Also kann immer noch passieren, obwohl ich weiß, dass es piepen kann, aber...
Könnte sein, ja.
Okay.
Also wegen dem sollte man aber nicht aufs Duschen verzichten.
Ja. Sehr gut. Ich würde ganz gern auch, also der Michi wollte schon zurückgehen, aber ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen. Wirklich so, jetzt kommen so die ganz, ganz wilden Basics. Wie rufe ich denn die Bergwacht? Weil 110 und 112 ist allen bekannt.
Und dann? Ja, und das funktioniert sehr gut. Also die 112 ist die Rettungsnummer, die Notrufnummer bei Verletzungen.
Ja.
Da kommt man dann bei der integrierten Leitstelle raus. Die integrierten Leitstellen sind zuständig für Rettungsdienst und Feuerwehr. Und diese Leitstelle alarmiert dann die zugehörige Bergwachtbereitschaft. Da gehen dann diese Melder, Piepser los. Und dann wird Kontakt mit dem Verletzten oder mit dem Alarmierer aufgenommen. Mittlerweile funktioniert das über Handy meistens sehr gut. Und dann wird die Rettung organisiert.
Okay, also das heißt, es gibt eigentlich gar keine eigene Rufnummer, die man sich jetzt noch dazu merken könnte, sollte, müsste.
Na, das ist ganz einfach. Die 112.
112.
Wenn man Rettung braucht, egal wo, ob das jetzt in der Stadt, auf dem Land oder in den Bergen ist.
Und da sind wir beim nächsten wichtigen Punkt. Wann rufe ich die Bergwacht? Ich finde meinen Hund nicht mehr im Gelände. Ich komme nicht mehr vor und zurück. Ich habe Durst und nichts mehr zum Trinken. Fuß gebrochen.
Ja, genau. Also wenn ich aus eigener Kraft nicht mehr absteigen kann, dann ist es schon angebracht zu alarmieren.
Ja.
Ja. Wenn ich meinen Hund verloren habe, ja, kann man machen. Da wird jetzt aber die Bergwacht nicht groß ausrücken, um den Hund zu suchen. Mhm. Wenn andere in Notlagen sind, in Absprache, kann man alarmieren. Also ich habe jetzt die Blockierten im Blick, sei es auf dem Schneefeld, sei es in einem Klettersteig. Da gute Absprachen treffen und dann dementsprechend entscheiden, ob man alarmieren muss oder nicht.
Ist es auch tatsächlich so, dass ihr dann Menschen wieder, ja, sag ich mal, nicht zwingend ablehnt, aber um zu sagen, ey, das ist jetzt kein Notruf, das ist, entschuldige, kümmere dich um dich selbst, überspitzt gesprochen?
Also ablehnen tun wir nicht. Ja, es wird dann durchgesprochen, ob es eine Möglichkeit gibt, für die Person selbstständig abzusteigen. Ja, das wird dann in dem Telefongespräch entschieden. Mhm. Ja. Aber man muss auch sagen, es kommen relativ wenig Alarmierungen rein, wo das dann der Fall ist.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob wirklich wir über der 90% der Anrufe sind, die es wirklich brauchen, ja. Hilfe. Okay.
Wie viele Alarmierungen im Jahr gibt es denn in der Bergwacht, also in ganz Bayern? Gibt es da, hast du da eine grobe Zahl?
Also wir sind ungefähr bei 9000 Einsätzen.
Ah, Wahnsinn.
Das teilst du mal durch 365, das ist...
Und vor allem meine Frage, ist das mit dem Ehrenamt leistbar? Ist das, oder ist das in Diskussion auch, dass sowas dann nicht mehr leistbar ist durchs Ehrenamt und gibt es da Überlegungen zu einer Professionalisierung?
Also im Moment ist es leistbar. Also die Bergwacht Bayern zeigt es tagtäglich. Wir haben im Winter haben wir ein bisschen anderes System. In den großen Skigebieten haben wir Skiwachtler im Dienst. Die Skiwachtler sind angestellt bei der Stiftung Sicherheit im Skisport und kümmern sich von in der Früh vom Betriebsbeginn bis zum Betriebsende mit dem Abtransport von den Skifahrern von den Skipisten. Und das nimmt der ehrenamtlichen Bergwacht wahnsinnig viel Arbeit ab. So. Jetzt heißt es aber nicht, dass die Stiftung Sicherheit im Skisport vom DSV unsere Arbeit macht, sondern alle Skiwachtler, die da angestellt sind, sind ausgebildete Bergwachtler, die im aktiven Dienst stehen und somit halt auch ihre Fortbildungspflicht machen.
Wie oft muss man eine Fortbildung machen?
Zu jedem Themenbereich, jedes Jahr.
Winter, Sommer, Luftrettung, Medizin.
Jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Okay. Ja. Das sind wie viele Tage dann pro Jahr, die man da ja, auf Fortbildungen ist?
Das sind, also wenn du das zusammenrechnest, dann sind es 4 Tage.
Okay. Ja. Immerhin, also 4 Tage. Ja, es ist schon Wahnsinn, finde ich. Das ist, also ich meine, das ist ja jetzt noch dazu kein so normales Ehrenamt, das man irgendwie am Schreibtisch halt macht, sondern die Leute sind ja draußen und begeben sich halt auch ein Stück weit in Gefahr. Und ja, finde ich es schon echt aller Ehren wert.
Ja, also natürlich ist es eine Bergrettung, je nachdem, ob es ein Standardeinsatz ist oder wenn es dann scharf ins Gelände geht, sei es Sommer oder Winter, hat man natürlich erhöhtes Risiko. Ja. Das ist was anderes, wie wenn ich im Tal bleibe. Aber wir versuchen unsere Bergwachtler dahingehend zu auszubilden, fortzubilden und zu sensibilisieren, dass man mit dem Risiko dann auch adäquat umgeht.
Jetzt hast du gerade so ganz nett gesagt, Standardeinsatz. Was ist denn ein Standardeinsatz?
Standardeinsatz ist, ich fahre mit dem Auto ein Stückchen und dann laufe ich noch ein paar Meter mit der Gebirgstrage und packe einen Sprunggelenk ein, das man vielleicht noch kühlt und dann fahren wir ins Krankenhaus. Das ist ein Standardeinsatz.
Okay, ja. Was, also ich meine, das kann ich auch alles, du hast ja auch gesagt, dass man versucht, mit den jeweils betroffenen Personen einen Kontakt herzustellen. Bestenfalls wissen die ja, wo sie sind. Oder wenn man weiß, im Klettersteig Y hängt er fest, in einer Kletterroute hängt er fest, an Gipfel oder sonstiges. Was macht man in dem Fall, wo man sagt, Mann, Frau ist nicht nach Hause gekommen, die wollte aber heute ins Gebirge, ja, irgendwo da und da. Und dann?
Ja, also das geht dann Richtung Vermisstensuche. Mhm. Vermisstensuche ist eine polizeiliche Aufgabe. Da wird dann die Polizei involviert.
Okay.
Und die Polizei entscheidet, was dann passiert und wo gesucht wird. Und wenn das Suchgebiet dann im alpinen Gelände ist, dann ist die Bergwacht mit am Start.
Okay, und dann, wie stelle ich mir das dann vor? Dann wird wirklich je nach Gelände oder wo man diejenige vermutet, losgezogen, davor kleines Kartennetz aufgezogen, einer links 50 Meter weiter, der nächste Hubschrauber drüber, heutzutage vielleicht auch mit Drohnen. Oder
ja,
ist
also
das
wir haben dann
zu viel Hollywood?
Na, ungefähr so passt schon. Also wir haben da eine gemeinsame Einsatzleitung von Polizei und Bergwacht. Und dann wird entschieden, welche Suchmittel eingesetzt werden. Es kommt auf die Tageszeit drauf an, es kommt das Wetter drauf an. Und meistens passiert ja dann sowas gegen Abend, Richtung Dunkelheit. Ja. Und dann, wenn das Wetter passt, dann kann man mit Drohnen fliegen oder sogar mit einem Nachthubschrauber. Viel machen wir auf dem Boden, also Wanderwege ablaufen. Teilweise mit Suchhunden, also mit dem Lawinensuchhund. Die Polizei telefoniert sämtliche Hütten ab. Parkplätze werden überprüft, ob die Autos da stehen oder ob man irgendwo ein Fahrrad findet und, und. Also das ist eine riesige Bandbreite. Und Hollywood, ja, vom Einsatz her, klar, wenn eine Nachtdrohne fliegt, wenn ein Nachthubschrauber fliegt, dann ist das sehr öffentlichkeitswirksam. Aber so vom ganzen Ablauf ist das sehr entspannt und kontrolliert.
Okay. Jetzt hast du vorher mal in einem Nebensatz gesagt, ja, man wird dann für sein Ehrenamt aber auch entlohnt vom Kopf her. Und ich glaube, du meinst damit, ja, dass es einfach total befriedigend ist, zu sehen, wenn man helfen kann, oder?
Ja, genau. Also wenn man einen kleinen Skifahrer aufklappt mit einem gebrochenen Bein und ich kann dann helfen durch gewisse Maßnahmen, dass der dann schmerzfrei wird, wenn ich den vom Berg runterbringe, dann ist das in meinen Augen ganz was Tolles. Ja, oder wenn man den vermissten Ehemann wieder nach Hause bringt und dann die Tränen in Freudentränen umschlagen, dann ist das schon schön.
Ja, ich stelle mir vor, eben, das ist im Prinzip so dieser Standardeinsatz, den du jetzt da beschreibst, oder? Der kann unglaublich Spaß machen, das glaube ich sofort. Aber ich vermute, es gibt auch Einsätze, die keinen Spaß machen. Und oder? Wie ist das?
Ja, freilich. Also wenn man Personen oder Verletzte rettet, die schwerst verletzt sind, wo man weiß, also diese Verletzungen, es gibt Folgeschäden, dann, ja, dann macht das keinen Spaß. Ja. Also da kann man dann nur noch sagen, ja, also jetzt haben wir halt jemanden rausgerettet und er ist dann nicht gestorben. Ja. Also ich habe ein Leben gerettet, aber also, ja. Spaß ist was anderes.
Und ist das auch was, was dein privates Bergsteigerleben, Alpinistenleben, gibt es das überhaupt?
Ja, Gott sei Dank gibt es das. Und ja, also es beeinflusst es auf jeden Fall. Also vielleicht ist es so ein Kombi mit Familie und dem, was man schon erlebt hat als Bergwachtler. Dass man halt ein bisschen runtergeht vom Gas und vielleicht jetzt bei der Erstbegehung einen Haken mehr setzt und beim Mixklettern halt nicht gnadenlos wegzieht von der letzten Zwischensicherung. Also das merke ich schon bei mir, dass da eine Änderung stattgefunden hat.
Aber das hört sich ja eigentlich jetzt erstmal positiv an auch, oder? Ist es nichts, was dich jetzt irgendwie in der Art beeinflusst, dass du sagst, ah, na, da habe ich jetzt keine Lust mehr auf ganz wilde Geschichten und die fehlen mir aber eigentlich? Oder, also weißt du, was ich meine? Es kann einen ja auch beeinflussen auf eine Art, wo man sagt, ah, na, aufs Bergsteigen oder auf manche Spielarten habe ich eigentlich keine Lust mehr.
Na, also das hat jetzt bei mir nie so durchgeschlagen. Ja, da bin ich auch ganz froh drüber.
Ja. Ich will es jetzt auch nicht nochmal künstlich in die Länge ziehen, aber ich meinte ja eingangs schon, dass manche Geschichten bestimmt auch keinen guten Ausgang haben. Und da ist jetzt, es betrifft einen doch wahrscheinlich schon mental auch. Jetzt hoffen wir mal, dass diese Geschichten, die nicht gut ausgehen, einfach ganz gering sind. Aber wie geht man damit dann um? Hat man da dann auch irgendwie... Braucht man selbst irgendwie kurz Hilfe, Unterstützung oder muss man das für sich die nächsten 3 Tage verarbeiten und es als Teil des Jobs abhaken, so tragisch es klingt?
Also in dem Bereich hat die Bergwacht und ich glaube allgemein die Gesellschaft eine Wahnsinnsentwicklung durchlaufen. Also früher, ich weiß, mit 17 war ich bei meiner ersten toten Bergung dabei und das hat mich dann schon beschäftigt. Also das war auch ein 17-jähriger Schüler von einem Schulausflug und das hat mich lang beschäftigt. Ich habe auch lang dieses Gesicht gesehen. Mittlerweile kann ich mich an das Gesicht nicht mehr erinnern. Aber die Situation ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Aber es hat jetzt keinen Einfluss jetzt. Ja. Damals habe ich schon lange da dran knappert, um ehrlich zu sein. Aber bei mir in der Bereitschaft waren gute Ausbilder und die haben das ganz gut aufgefangen, damals schon. Mhm. Mittlerweile haben wir Unterstützung. Ja, es wird viel offener darüber gesprochen. Und wenn man Probleme hat, dann weiß man, wo man sich hinwenden muss. Ja. Also bei mir persönlich war das vor 8 Jahren ungefähr. Da habe ich nach so einem Einsatz einmal war ich von Albträumen geplagt und dann habe ich mir professionelle Hilfe geholt und das war das Allerbeste, was ich machen habe können. Ja. Ja, die Albträume, die waren innerhalb von 3-4 Wochen waren die dann weg.
Ja, wahrscheinlich auch. So schlimm ist es der einzig richtige und vernünftige Weg, was man da dann eben machen oder gehen kann.
Muss.
Ja. Kommen wir wieder zu den besseren und schöneren Tagen. Das heißt, wenn du jemanden eben wieder zurückbringst, wenn du jemanden dann ins Krankenhaus bringst, wo jemand wieder genesst, erfährt man dann auch Wertschätzung? Erfährt man dann auch wirklich, dass die Leute dankbar sind? Wobei du ihnen ja zeitgleich die Rechnung noch mitbringst.
Ja, also das mit der Rechnung ist Gott sei Dank so geregelt, dass das bei uns die zentrale Abrechnungsstelle macht. Also Bergerettung ist nicht umsonst, ja, oder kostenlos. Da haben wir Gott sei Dank nichts damit zu tun. Also wir können uns voll auf den Patienten und sein Wohlergehen konzentrieren. Und die Wertschätzung, die ist da, die kommt, ja, von den jeweiligen Verletzten. Das merkt man dann auch, dass im Nachklang Briefe kommen, Spenden kommen oder sogar Besuche dann beim nächsten Urlaub. Und die undankbaren Geschichten, die sind eher selten. Ja.
Immerhin etwas.
Aber genau, die Kosten sind, finde ich, schon auch ein interessanter Punkt. Du hast jetzt gesagt Spenden, oder? Wie finanziert sich die Bergwacht? Weil klar, es ist Ehrenamt jetzt an vielen Stellen, aber ja, so eine Halle wie hier und die ganze Infrastruktur, die Autos, die Funkgeräte, die ganze Technik drumherum, die Drohnen hatten wir vorher schon, es muss irgendwie alles bezahlt werden. Ist das alles staatlich finanziert dann? Oder?
Na, ein Teil vom Material ist staatlich finanziert. Die Fahrzeuge sind staatlich finanziert. Rettungsmaterial, Teil davon staatlich finanziert, und aber die anderen Säulen sind Spenden und die Erlöse aus den Abtransporten, sprich von den Krankenkassen. Also auf diesen Säulen steht die Bergwacht.
Krankenkassen und unter Umständen auch Versicherung, oder? Oder zahlt immer die Krankenkasse?
Bei Verletzungen zahlt die Krankenkasse. Ja. Bei den anderen Einsätzen, also bei Blockierungen oder Suchaktionen, das zahlen die Verletzten, nicht die...
Die Geretteten.
Die Geretteten, Entschuldigung, die zahlen das dann selber und dann eventuell über ihre privaten Versicherungen.
Wie DRV-Mitgliedschaft oder
richtig,
sowas,
ja.
Mal ganz anderes Thema oder kleiner Schnitt irgendwie in dem Ganzen. Heutzutage ist gefühlt jeder Outdoor. Also Gore-Tex-Jacken braucht jeder und dann zack, raus, rauf auf den Berg, weil ich brauche für Social Media das beste Gipfelfoto überhaupt. Am besten nur mit dem Blick aufs Handy, Outdoor-App, nächste links, schon liege ich in der Schlucht. Ist das für euch ein spürbares Problem oder glaubt man nur, dass es einfach so ist?
Also wenn jemand grundsätzlich eine Gore-Tex-Jacke dabei hat, dann ist das ja schon mal sehr, sehr gut.
Ich schon anfangen.
Also dann stimmt es ja schon mal mit der Ausrüstung. Dass sich Leute nach Apps bewegen, ist auch nicht so schlecht. Ja, also nichts einfacher als Handy auf und GPS-Punkt. Und wo bin ich? Ja, da bin ich. Sehr gut. Bin ich noch auf dem Weg? Bin ich nicht auf dem Weg? Ich glaube, oder das ist mein Empfinden auch, so viele sind es nicht, die sich so bewegen und dann in den Abgrund stürzen, ja, mit aller Konsequenz. Aber die schiere Masse, die unterwegs ist, erhöht natürlich die Zahl. Ja. Und mittlerweile bekommt man es natürlich auch über die Berichterstattung vermehrt mit.
Also sind die Zahlen am Steigen tatsächlich?
Ja, die sind am Steigen, ja. Aber das ist klar, es gehen mehr Leute in die Berge, dann müssen die Zahlen steigen. Also das.
Die Zahl der zu Bergenden steigt, aber steigt auch diese vermeintliche Zahl der Flipflop-Berggeher oder hat sich die eigentlich tatsächlich nahezu eliminiert?
Die Flipflop-Berggeher, die sind vielleicht im Bereich noch von den Bergbahnen unterwegs, dass halt jemand einmal zu weit geht, aber das sind Zahlen, die fallen nicht auf. Mhm. Ja. Was auffällt? Gute Ausrüstung, aber die Umsetzung im Gelände funktioniert nicht so ganz. Also gestrandet auf dem Schneefeld, das Gehen auf dem Schneefeld jetzt nicht so aus dem bekannten Trainingsbereich ist oder Überforderung im Klettersteig. Da sehen wir einen signifikanten Anstieg. Mhm. Das sind so diese zwei großen Punkte. Und wenn man jetzt im Heuer geht es eigentlich relativ flott, aber in einem normalen Winter oder nach einem normalen Winter haben halt folgendes Problem. Unten ist schon warm, das Gras wächst, oben ist nur Winter. Man startet unten mit Turnschuh und kurze Hose und steht dann halt irgendwann fast unbemerkt bis zum Knie oder bis zum Schritt im Schnee und kommt weder vor und noch zurück. Das sind dann diese klassischen Blockierten. Diese Zahl nimmt auch zu. Aber ja, die werden genauso gerettet. Das ist eigentlich auch ganz angenehm. Blockiertenrettung ist fast wie eine bessere Bergwachtübung. Ja, es brosiert nicht richtig. Ja, es hat sich keiner verletzt. Es blutet niemand. Von dem her.
Ja, und ehrlich gesagt, irgendwie finde ich es auch verständlich, dass es passiert. Weil ich denke mir immer, also jetzt ich am Meer zum Beispiel, da habe ich also einfach wirklich wenig Ahnung auch. Und woher soll man es wissen? Also ich habe mir gehört, da soll es so Strömungen geben und so. So ähnlich ist das vermutlich, oder? Also wenn du einfach die Berg nicht so oft zu Gesicht bekommst und das nicht weißt, dass es jetzt gerade um die Jahreszeit dann da oben halt oft noch Schnee hat.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Und ich glaube, da kann sich jeder, der jetzt in den Bergen aufgewachsen ist, mal in die Lage versetzen. So eine Wattwanderung, ich glaube, da könnte schon sein, dass auch der beste Berggeher dann auf Rettung angewiesen wäre.
Ja, und ehrlich gesagt, ich bin auch schon im Schnee gestanden, wo ich nicht damit gerechnet habe.
Ja. Aber das ist tatsächlich ein sehr schöner Weitblick von Michi mit dem Vergleich. Aber Hand aufs Herz, wenn du dann den fünften mit der kurzen Hosen aus dem Schnee ziehst, muss man sich dann zusammenreißen irgendwo? Weil du solltest ihm ja trotzdem lächelnd die Hand reichen und ihn rausziehen. Oder würdest du ihm schon gerne mal sinnbildlich die Ohren langziehen?
Ja, es ist ja immer die Frage, wie man eine Botschaft weitergibt.
Du meinst, du kannst ihn auch an den Ohren rausziehen?
Na, also sehr gut bringt es gerade die Doku in höchster Not rüber. So kann man Botschaften sehr gut an die Geretteten weitergeben. Man muss sie nicht an den Ohren ziehen, aber die Message kommt rüber.
Also ein super Stichwort, diese Doku. Wir haben ja unseren Termin hier schon länger geplant. Das passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Wie ist es mit der Doku? Das ist ja ein richtiger Hype, habe ich den Eindruck, oder? Gerade rund um die Bergwacht. Welche Effekte hat es für euch? Positive, vielleicht auch negative?
Also bis jetzt habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Also die Gespräche, die stattfinden, auch mit Personen, die jetzt mit der Bergwacht, oder viel mit Personen, die mit der Bergwacht jetzt nicht direkt was zu tun haben, die sind super positiv. Und wenn man das anschaut, was da die Bereitschaften Ramsau und Greinau rüberbringen, dann bin ich als Ausbildungsleiter von der Bergwacht sehr begeistert.
Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir als Bergführer geht es immer wieder so, dass ich den Eindruck habe, dass ganz viele Leute in Deutschland gar nicht wissen, was ich mache als Bergführer. Und machst du die Erfahrung auch?
Ja.
Ja. Und jetzt hätte mich interessiert, wie ist es bei der Bergwacht? Haben die Leute da eine bessere Vorstellung, was man macht? Oder ja, ist es da ähnlich?
Also jetzt mit der Doku stelle ich fest, es ist ähnlich. Ja, das war mir nicht so bewusst. Ich habe immer gemeint, ja, man hat schon eine ganz gute Vorstellung, was die Bergwacht macht. Aber jetzt so in den Gesprächen kriege ich mit, dass dann schon doch da viele O's und A's und so funktioniert das. Und wirklich, das ist alles ehrenamtlich. Dass jetzt da schon sehr viele Fragen beantwortet werden.
Und steigt dadurch vermutlich auch die Akzeptanz, oder?
Ja. Also ganz einfach gesagt, ja.
Und der Bewerberzulauf oder Interessenten auch merkbar? Oder wo man sagt, mei, wir haben eigentlich noch nie Nachwuchsprobleme gehabt?
Also die Doku läuft ja noch nicht so lang und so richtig viele Zahlen haben wir jetzt noch nicht. Aber was ich jetzt aus den Bereitschaften, aus den Bergwachtbereitschaften höre, ja, es kommen teilweise vermehrt Anfragen. Und da muss man jetzt halt dann wieder schauen, wie bei jeder Anfrage auch.
Dranbleiben.
Ist das was für denjenigen oder diejenige? Wie schaut es mit den Klettertechnik-Fertigkeiten aus? Wie schaut es mit den skitechnischen Fertigkeiten aus? Und wie ist die weitere Berufsplanung? Und dann kann man das auch dann umsetzen.
Sehr gut. Deuter produziert ja einen Bergwacht-Rucksack. Da warst du ja auch so ein bisschen involviert. Was braucht denn ein Bergwacht-Rucksack? Wie unterscheidet sich denn ein Bergwacht-Rucksack von einem normalen Rucksack? Außer vielleicht in der Farbgebung.
Schlank, kein Schnickschnack, wasserdicht und gut zu tragen.
Kurz, knapp, präzise.
Hört sich an, als könnte den eigentlich jeder hernehmen, oder?
Kann jeder brauchen.
Ja. Also ist nicht so viel anders im Prinzip, oder?
Nein, also wirklich runterreduziert, einfach. Ja, für uns wichtig, wasserdicht. Brauchen wir uns keinen Kopf machen. Und dann kann man sich aufs Retten konzentrieren.
Wie ist dann der Inhalt? Gibt es die Bergwacht-Basisausrüstung, die in jeden Rucksack gehört, oder ist jeder für seinen Rucksack selbst verantwortlich?
Jeder ist für seinen Rucksack selber verantwortlich. Und klar sind da Dinge drin, die reingehören. Also Gurt, Helm, Wechselkleidung, Handschuhe, Mütze, je nach Wetter natürlich, Sonnenbrille, ganz normaler Wetterschutz. Mhm. Und dann je nach Einsatz unterschiedliche Ausrüstung.
Okay, also dann gäbe es jetzt überspitzt gesagt Set A, Set B oder Set C. Du hast zweimal B dabei und ich nehme C.
Also jeder hat so eine Grundausrüstung bei sich im Rucksack und dann kommt es natürlich darauf an, was habe ich für einen Einsatz, und das wird dann noch zusätzlich mitgenommen. Und darum war so wichtig, dass der Rucksack, den wir jetzt da gerade eingeführt haben, dass der ein gewisses Fassungsvolumen hat. Mhm. Und aber ihn dann trotzdem, wenn man wenig dabei hat, dass man den dann klein zusammen und schmal machen kann, dass er nicht aufträgt.
Ja. Wo wir dann wieder beim Thema Hubschrauber sind, im Fall der Fälle.
Richtig. Da wäre es dann, lässig, wenn man einen kleinen, kompakten Rucksack hat, dass man nicht Angriffsfläche für einen Downwash darstellt.
Hm. Passend zum Inhalt vielleicht noch, inwiefern ist die Bergwacht auch für medizinische Versorgung zuständig oder ausgerüstet?
Ja, da sind wir sehr gut ausgerüstet. Ja, also wir machen medizinische Versorgung auf unterschiedlichen Niveaus. Die Grundausbildung, die jeder Bergwachtler durchläuft, hat natürlich jetzt mit der Notarzt- oder Rettungsassistentenausbildung relativ wenig zu tun. Aber wenn es dann schärfer wird, dann alarmieren wir einen Notarzt dazu. Und dann bringen wir entweder den Notarzt zum Patienten oder je nach Einsatzlage den Patienten Richtung Notarzt. Und dann haben wir da im Gesamtbild eine sehr gute medizinische Versorgung.
Das heißt, zur Basisversorgung wird wirklich durch die Bergwacht vorgenommen, oder? Die da jetzt ankommt beim Verletzten, Blockierten, was auch immer.
Ja.
Und wenn es gröber wird, dann kommt noch Fachpersonal dazu.
Genau, ja. Also zur Schmerzbekämpfung, zur richtigen Schmerzbekämpfung brauchen wir einen Notarzt dazu.
Ja. Ja, aber dann kommen ja da wirklich viele Gewerke zusammen, die aber dann immer plötzlich funktionieren müssen. Also eben, wie wir es vorher hatten, der Pilot ist letzten Endes extern, der Bergwachtler ist für den Piloten extern, der Rettungssanitäter, und das in der Kombo.
Mhm.
Wie der Schnitt hier auf die Halle, trainiert man das auch mal zusammen, oder ist ihr nur in Anführungszeichen die Bergwacht-Dinge, die trainiert werden?
Also die also wir als Bergwacht, wir trainieren natürlich sehr bergwachtspezifische Sachen, aber da haben wir einen Notarzt dabei. Die Bergwacht hat ja eigene Bergwacht-Notärzte. Also wenn jetzt der Notarzt nicht über Land bzw. Luft zugeführt werden kann, dann kommt der Bergwacht-Notarzt ins Spiel. Das ist ein ausgebildeter Bergwachtler in Sommer-Winterrettung. Plus hat seine Notarztqualifikation und den kann ich natürlich auch scharf mit ins Gelände mitnehmen. Und das wird daherin auch trainiert. Und auch innerhalb der Bergwacht haben wir Rettungssanitäter oder Rettungsassistenten. Und diese Kombo gibt dann wieder das Erfolgreiche. Also darum
die,
ist ja
die homogene Einsatzmasse.
Ja, fällt mir gleich noch ein Gewerk ein. Drohne, Stichwort Drohne. Oder die fliegt sich ja auch nicht von allein. Ist das auch was, was ihr trainiert? Ich vermute ja. Und gibt es da noch mehr so technische Hilfsmittel, Hightech-Sachen, die irgendwie vermehrt Einzug finden?
Also wir haben ja Sondereinsatzgruppen und die Drohnenflieger sind eine davon. Also das gehört jetzt nicht zur Basisausbildung, sondern das ist eine spezielle Ausbildung. Und haben auch in den Regionen verteilt, also dass dann vom Chiemgau übers Hochland ins Allgäu und im Mittelgebirge da Drohnenabdeckung stattfindet. Und wie gesagt, ja, das ist eine Spezialausbildung und da gibt es halt diejenigen, die das machen wollen und dann auch richtig gut können, muss man sagen.
Was gibt es da noch für Spezialeinheiten? Wahrscheinlich die Hunde?
Ja, da haben wir Lawinenhundeführer.
Ja.
Wir haben die Canyonretter.
Ah, okay.
Wir haben die Höhlenretter. Dann haben wir das KIT,
Kriseninterventionsdienst.
Ah, okay. Ja. Und
die werden jeweils separat im Fall der Fälle eben angefordert und rücken dann auch an.
Ja, also okay. Je nach Einsatz.
Okay, das heißt, da muss es aber auch ja relativ viele geben, weil das nützt mir jetzt nichts, wenn die Hunde, weiß ich nicht, in Fürstenfeldbruck sitzen und ich bräuchte sie aber in Sonthofen.
Ja, na, die sind alle alpennah.
Okay.
Und in den Regionen aufgeteilt, also Allgäu, Hochland West, Hochland Ost und Chiemgau und jeweils eine Lawinenhundestaffel. Und diese Regionen hat jeweils so eine Canyon-Rettergruppe.
Ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand steckt da konstant dahinter, oder?
Richtig, ja.
Also da braucht man sich dann nicht wundern, was du von 9 bis 5 jeden Tag machst.
Ja, also der Fortbildungsaufwand, der ist natürlich schon immens. Ja, also die Canyon-Retter, das sind ja alles normale Bergwachtler, die zusätzlich spezialisiert sind auf Canyon-Rettung.
Ja.
Also müssen die auch viel im Canyon
also die in den Schluchten. Also 4 Trainingstagen nochmal ja, Canyon-Tage.
Das ist richtig, ja. Also da ist natürlich wichtig, dass man selber als Canyonist unterwegs ist, um sich da halt auch zu bewegen. Und ja, ist ein immenser Aufwand und drum braucht man da auch den richtigen Zugang und es ist ja auch, ja, soll man es als Hobby bezeichnen? Als ernsthaftes Hobby vielleicht.
Ja. Was macht es mit deiner ja, freien Zeit, mit deiner Familienzeit, mit deiner ich kann abschalten Zeit? Gibt es das oder bist du eh immer always on oder oh mein, der Papa denkt schon wieder bloß am Berg oder?
Klar, wenn ich Bergwachtdienst habe, dann beeinträchtigt das schon die Familie. Also mein Sohn hat einmal gesagt, wie wir beim Klettern waren und das war dann der zweite Einsatz, dann hat er gesagt, du Papa, also die Bergwacht ist gut und recht, aber jetzt, wenn wir beim Klettern sind, weil dann war ich ja weg für die 2 Einsätze. Aber sonst, da muss man sich schon rausnehmen und die Bergwacht Bergwacht sein lassen und seine eigene Freizeit genießen und nicht immer da auf Rufbereitschaft oder auch mit dem Kopf bei der bei der Bergwacht zu sein. Also das ist ja, wie, also jetzt speziell in meinem Fall, wie in jedem anderen Beruf auch. Ich muss ja irgendwann abschalten und Fokus auf die Familie oder meinen Freizeitbereich legen.
Aber ich glaube, genau da ist es spannend, weil ich glaube, wenn jetzt dein 8 Stunden Berufsalltag Excel-Listen, Girokonten, was auch immer sind, dann ist Berge zum Entspannen bestimmt gut. Helfen dir wiederum die Berge oder schaust du dann schon, oh, gute Schuhe, oh, da drüben, oh, das sieht gefährlich aus, wo er hingreift, oh, der fährt aber schlecht, oh, schwierig. Oder gehst du dann besagtes Watt wandern oder sitzt du in deiner Freizeit im Kino?
Na, also ich gehe in meiner Freizeit in die Berge und das hilft mir sehr gut, da auszuspannen, abzuschalten. Aber richtig, muss ich dir recht geben.
Ja?
Also das, ich scanne alles um mich herum. Ja. Und da muss ich mich dann manchmal schon selber rausnehmen und sagen, also gut, also jedem kann ich jetzt da nicht einen Berggrundkurs da noch verpassen im Vorbeigehen.
Ja, noch dazu hast du irgendwie eine doppelte Scan-Brille auf, vermutlich, oder? Weil du ja im Nebenjob auch noch Bergführer bist. Und da gibt es dann vielleicht auch noch ein paar Gründe, drüber zu schauen. Aber diese Bergführerei finde ich auch noch spannend. Inwiefern befruchtet die Bergführerei und die Bergwachtgeschichte diese beiden alpinen Jobs, inwiefern befruchten sich die gegenseitig?
Also beim Bergführen habe ich gelernt, dass es wichtig ist, Dinge runter zu reduzieren auf das absolut Notwendige. Und das ist mir auch wichtig in der Bergrettung, Dinge runter zu reduzieren, einfacher zu machen, schlanker. Auch, also weniger komplex. Und da ist die Bergwacht Bayern, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ja, also dieser Bergführerblick oder der Bergführerzugang zu den Bergen hilft mir da sehr, sehr gut.
Und andersrum, gibt es Dinge aus der Bergwacht, die dir bei der Bergführerei von Vorteil sind, bestimmt, oder?
Ja, sicher. Also wenn man als Bergführer unterwegs ist, dann kommt man zwangsläufig an Unfälle, also zu Unfällen dazu. Das bleibt gar nicht aus. Und ja, da bin ich natürlich schon sehr entspannt. Also da bringt jetzt ein Bergwachtler wenig aus dem Gleichgewicht. Ja, und das macht sich dann schon bemerkbar oder den Gästen gegenüber. Ja.
Aber das bringt mich zu einer nur für mich spannenden Frage. Ihr zwei jetzt als erfahrene Bergführer, kamt ihr denn selbst dann auch schon mal in das zweifelhafte Vergnügen, dann die Bergwacht rufen zu müssen aufgrund von Fall XY?
Ja.
Ja?
Also ich schon. Ja.
Ich tatsächlich noch nicht, aber irgendwann habe ich bestimmt auch mal die Ehre.
Und dann kennt man dich schon an der Leitstelle.
Ja, hoi. Na, also klar, also beim Bergführen, das bleibt ja nicht aus, dass einmal ein Gast dann sich ein Sprunggelenk verletzt oder eine Schulter, dann ist es natürlich gut, wenn man Bergrettung, Bergwacht alarmiert und dann.
Ja, klar, weil du selber ja auch nicht dann der Heilbringende bist in dem
genau,
Fall.
Genau, richtig. Ja. Also ich konnte den ja dann auch nicht runtertragen.
Ja.
Und will ich auch nicht. Also das geht ja für den Patienten viel besser, wenn da die organisierte Bergwacht kommt.
Ja. Ja gut, gibt aber, glaube ich, dem Verletzten dann auch ein gutes Gefühl, wenn du schon den Retter mit High Five begrüßt, weil du der Ausbilder von ihm warst.
Stimmt, ja.
Stefan, ich glaube, wir könnten das ewig noch weitermachen. Wir müssen aber leider Gottes langsam zum Schluss kommen. Und da haben wir noch ein paar Schlussfragen. Jetzt haben wir gehört, es gibt so eine Art Basisausrüstung in dem Rucksack, was mit reingehört. Gibt es irgendwas, was der Stefan Blochum immer noch in seinem Rucksack dabei hat, wo man sagt, ja, also ich gehe ohne meine extra Banane, ohne dem extra Regencape, ohne XY, da gehe ich nicht außer Haus, Freunde.
Ich habe immer eine Mütze drin und einen Müsli-Riegel.
Immer?
Immer.
Für dich oder für mögliche Personen, die aufgefunden werden?
Also zuerst einmal für mich.
Okay.
Aber ich habe es schon oft für den Verletzten oder für den Blockierten gebraucht.
Ja.
gibt's einen Tipp oder einen Hinweis, den du möglichen Bergwacht-Aspiranten geben möchtest?
Sich viel im alpinen Gelände bewegen, sei es Sommer oder Winter. Und dann, wenn man schon ein bisschen Rettungserfahrung hat, wenn man Zeit hat, also im Sessellift zum Beispiel, wenn man vor sich hinfährt, zu überlegen, was würde ich jetzt machen, wenn? So Vorstellungsspielchen. Und das dann durchdenken, wie man das aus Rettersicht lösen würde. Das hat jetzt mir in meiner Zeit oder mir in meinem Leben schon sehr, sehr viel geholfen. Also in meiner Zeit als Skiwachtler, da war ich auch viel im Lift und da habe ich viele solche möglichen Einsätze vom Kopf her durchgespielt und das konnte ich dann später dann nur irgendwann, wenn es woanders war, abrufen.
Mentales Training.
Mentales Training, ja. auf Bayerisch.
Wo wende ich mich dann hin? Ganz einfach über die Internetseite der Bergwacht oder?
Wenn man zur Bergwacht gehen möchte.
Ja, oder muss ich vor Ort vorsprechen?
Am besten vor Ort bei der örtlichen Bergwachtbereitschaft. Ja, die findet man im Internet, da findet man mit Sicherheit eine Telefonnummer. Oder dann am allerbesten geht es über Bekannte, die in der Bergwachtbereitschaft schon sind. Und dann nimmt es seinen Lauf.
Sehr gut. Und die letzte Frage ist immer äußerst beliebt, weil jeder erst in seinem Kopf kramen muss, du jetzt aber keinerlei Bedenkzeit leider hast. Denkwürdigster Einsatzmoment. Hast du sowas, wo du sagst, oh ja, da denke ich positiv, negativ, wie auch immer dran, kommt immer wieder, denke ich gern dran?
Also denke ich gern dran, das war die Evakuierung von der Tegelbergbahn vor 14 Jahren. Mhm. Da war ein Gleitschirmflieger, ein Doppler in den Tragzug und Rettungsseilen verwickelt. Also die ganze Bahn ist gestanden, es ging nichts mehr. Und da mussten wir zwei Gondeln evakuieren. Die untere Gondel nahe an der Talstation, die war noch relativ einfach. Das haben wir nur geschafft mit der fliegerischen Meisterleistung von der Polizei-Hubschrauber-Shuffle damals. Mit einem Flug hat er der Retter abgesetzt auf der Gondel. Mhm. Und die obere Gondel, die denkbar an der schlechtesten Stelle vom ganzen Tegelberg stehen geblieben ist, weil keine Rettung nach unten möglich war. Also unten ist das Gelände so Vorhof zur Hölle, ganz furchtbar. Und bis wir dann da in der Gondel waren, die konnte man nicht anfliegen aufgrund von schwierigen Windverhältnissen, sind wir dann über die Tragseile auf die Gondel und dann haben die Passagiere eine ganze Nacht da drin verbracht. Und das ist ein Einsatz, da spricht man immer wieder drüber.
Ja. Das klingt aber auch durchweg spektakulär.
Das war es auch, ja. Und es war gut, es waren keine Verletzten, natürlich. Aber die psychische Belastung von dem einen oder anderen Passagier, die war schon immens. Und das dann zu jonglieren und wie wir das damals jongliert haben und hingebracht haben von der ganzen Atmosphäre, ja, da erinnert man sich gerne dran zurück.
Jetzt hatte ich zwar letzte Frage gesagt, aber jetzt muss ich nachbohren. Als Otto-Normalmensch würde ich ja sagen, würde man nicht einfach, den Gleitschirmflieger aus dem Seil holen, den in der Gondel sagen, das dauert eine Viertelstunde und dann geht der Normalbetrieb weiter?
Das war der Plan.
Ah, okay.
Und verstehe. Der Plan war richtig gut. Ja? Das Problem war, dass durch das Reinfliegen vom Gleitschirm und der Bewegung von der Bahn, die braucht ja Zeit lang, bis sie dann wirklich abstellt, also die stellt automatisch ab, aber bei der Bewegung von der Bahn, sich das Ganze dann verschmolzen und so richtig drauf geklumpt hat, dass da ein Lösen von dem Gleitschirm auf die Schnelle nicht möglich war. Mhm. Ja. Und dann hat es dann letztendlich zu dem geführt, wie wir es dann, okay, dann gemacht haben.
Der Fahrbetrieb doch eingeschränkt.
Der war eingestellt für.
Und da könnte man jetzt, glaube ich, stundenlang Einsätze anhören, die mega spannend wären. Aber ich glaube, da können wir die Doku empfehlen auch. Da kann man es sogar sehen, nicht nur hören. Ja, Stefan, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in die Bergwacht.
Gern.
Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, dass du uns eingeladen hast in deinen Spielplatz, die Trainingshalle in Bad Tölz. Danke, Stefan.
Gerne, danke auch.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.